Wir sprechen heute mit Quirin Pertramer von der Lipsticks GmbH hier aus Dachau. Ich habe ihn eingeladen, weil das Unternehmen eine wahnsinnig coole Wendung gemacht hat von ganz unterschiedlichen Branchen, ganz unterschiedlichen Kunden und immer noch seit über 40 Jahren ein tolles Unternehmen hier im Landkreis ist. Und Quirin wird uns nicht nur berichten, wie das ist, mit seiner Familie zusammenzuarbeiten, sondern wird auch viel davon erzählen, wie das alles entstanden ist und wie es sich entwickelt hat. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Quirin.
Hallo Silke, vielen Dank, dass ich hier in deinem Podcast sein darf.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Quirin, meine erste Frage an dich ist: Was war dein erster Job und was hast du da gelernt?
Mein allererster Job war auch bei uns im Familienunternehmen damals auf den Messen. Wir waren damals noch viel auf Messen. Weil ich noch nicht die großen Jobs machen konnte, war ich Standdetektiv und musste schauen, dass niemand was klaut. Da habe ich natürlich die Produkte schon mal ganz gut kennengelernt und habe mich da immer so durchgewurschtelt und habe mit aufgepasst, dass niemand was klaut und nicht bezahlt.
Wie alt warst du da?
Kann ich so gar nicht genau sagen. Ich weiß, war ich noch klein in der Schule. Vielleicht so.
Also keine Kinder.
Ja, genau.
Fürs Familienunternehmen.
Ja, genau, richtig.
Aber das war bestimmt total aufregend, oder? Da den ganzen Tag mit auf so einem wuseligen Stand zu sein und so.
Das ja, war natürlich total aufregend, total cool, weil man natürlich auch dann selber über die Messe gehen konnte. Und es waren immer coole Stände mit den neuesten Wintersport- oder Surf-Equipment, was man natürlich anschauen konnte. Und genau, das war immer ein Highlight.
Jetzt musst du natürlich sagen, was hat denn dein Familienunternehmen, euer Familienunternehmen gemacht zu dem Zeitpunkt? Wenn du sagst, es war irgendwas mit Sport, dann musst du das nochmal erklären. Weil es geht ja um Lipsticks GmbH.
Genau.
In Dachau. Genau. Was hat die denn damals gemacht?
Zu dem Zeitpunkt hatten wir quasi zwei Standbeine, auf denen wir standen. Einmal aus unserer Sportvergangenheit, wo auch noch unser Name herkommt, haben wir für eine Outdoor-Sport-Zielgruppe, hauptsächlich Surfen, Windsurfen, weil wir aus dem Windsurf-Bereich kommen, haben wir Mode gemacht und haben quasi T-Shirts und Pullis hauptsächlich verkauft. Und zwar gab es irgendwie 50 verschiedene Logos und jeder konnte sich dann quasi aussuchen, okay, ich will das blaue Kurzarm-Shirt mit Logo Nummer 36. Und zwar hätte ich das Logo gerne irgendwie links auf die Brust oder vorne groß mittig, und so hat jeder quasi ein custom-made für sich selber angefertigtes T-Shirt oder Pulli bekommen, was es dann auch meistens nur einmal gab, und das war damals auf der Messe, was wir verkauft haben. Parallel dazu haben wir schon Verpackungen für die Automobilindustrie gemacht, und das ist heute unser Hauptgeschäft. Also wir machen wiederverwendbare Verpackungen für den ganzen industriellen Bereich, hauptsächlich aber für die Automobilindustrie und da hauptsächlich für den Kabelbaum. Das sind alle Kabel, die ins Auto eingebaut werden, was bei einem modernen Auto immer mehr wird. Inzwischen sind wir bei ungefähr 8 Kilometer Kabel, die in so ein Auto eingebaut werden, und die werden eben vorgefertigt. Also jetzt ein Automobilhersteller macht das nicht selber, sondern es macht ein Zulieferer, und das wird eben zusammengebunden, diese ganzen Kabel zum sogenannten Kabelbaum. Und der muss dann eben transportiert werden vom Zulieferer zum Automobilhersteller, und dafür machen wir eine passgenaue wiederverwendbare Verpackung. Es wurde früher in Plastiktüte und Karton verpackt, und wir haben da ein wiederverwendbares Verpackungssystem entwickelt, was eben verschiedene Nutzen hat. Einmal die Transportverpackung, also den Bauteilschutz während des Transportes, dass eben die ganzen feinen Stecker und alles möglichst gut geschützt sind, dass das möglichst kompakt gepackt werden kann. Das heißt, dass ich möglichst viele Kabelbäume auf einen LKW bekomme. Und das Ganze ist auch noch eine Einbauanweisung für den Werker, der dann am Band das Auto zusammenbaut, der quasi dann mit unserer Verpackung angeleitet wird, wo welche Kabel hinkommen am Ende des Tages.
Jetzt muss ich aber nochmal zurückkommen auf die Surferkleidung und die Kabelbaumverpackung. Wie ist denn das entstanden, dass ihr beide, also ja, völlig andere Branchen bedient habt? Wie ist denn das passiert? Also angefangen habt ihr wirklich nur mit der Kleidung, oder?
Und dann? Also da müssen wir nochmal ganz an den Anfang zurückspringen. Unser Papa hat das Ganze gegründet vor inzwischen 41 Jahren als Voll-Windsurf-Firma. Damals war das eben der Riesenhype und wir haben Custom-Made Windsurf-Bretter hergestellt. Also tatsächlich die Hardware zum Surfen. Da konnte man hinkommen und sagen, ich bin der Quirin, ich bin 1,80 groß und ich surfe hauptsächlich auf den Seen rund um München. Und dann wurde mir dazu ein Custom-Made Windsurf-Brett geshaped und auch eben designt. Da konnte ich dann eben, wenn ich da jetzt wollte, dass da irgendwie mein Name draufsteht oder irgendein spezielles Design oder ein Bild oder was, konnte ich das eben mit anfragen. Und so haben wir dann eben Custom-Made Windsurf-Bretter hergestellt. Und dazu haben wir dann irgendwann nicht nur die Windsurf-Bretter hergestellt, sondern eben auch noch die ganze Ausrüstung, die eben so ein Windsurfer, eine Windsurferin damals gebraucht hat. Also das Boardbag, Trapez und so weiter. Und so sind wir in diesen Textilbereich ein bisschen mit reingerutscht und haben dann dazu eben auch die ganze Mode angeboten. Das heißt, zum Windsurfen, klar, nicht jeder kann sich oder nicht jeder hat sich damals ein Custom-Made Windsurfboard geleistet, aber es war eine sehr, sehr coole Marke trotzdem. Und deswegen haben wir dann ganze Modekollektionen, alles, was man dazu kennt, T-Shirts, Pullis, haben wir da dazu gemacht. Und so sind wir dann eben zu der Mode und zu den T-Shirts gekommen, was wir dann eben noch relativ lang weitergemacht haben.
Jetzt hast du eben schon gesagt, euer Name ist auch da entstanden. Wie setzt der sich zusammen? Wo kommt das her, das Lipsticks? Weil am Anfang denkt man ja immer, oh, Kosmetikbranche oder wo seid ihr unterwegs?
Genau. Das ist logischerweise die erste Reaktion. Die Lip ist der brechende Teil der Welle und die Sticks sind die Boards im Wasser und die Lipsticks, weil dann der Gag sind die Boards, die man am brechenden Teil der Welle surfen kann. Und da ist der Name entstanden, natürlich immer mit dem Augenzwinkern zu den Lipsticks, Lippenstiften. Und genau, wir haben schon ganz oft überlegt, ob wir den Namen irgendwie ändern sollen, weil er wirklich eigentlich nicht mehr zu unserem Geschäftsmodell heute passt. Aber der gehört zu uns, das ist in uns drin und der bleibt auch super im Ohr und deswegen haben wir ihn behalten.
Ja, vielleicht auch gerade ganz gut, wenn man so einen Namen hat, der total rausbricht aus der eigentlichen Branche,
ja,
weil der bleibt natürlich voll im Gedächtnis. Ne?
Ja,
wenn man dann nach solchen Verpackungsmaterialien sucht für den Kabelbaum in der Automobilbranche und dann bei Lipsticks landet, ist doch perfekt. Sehr schön. Ja, und du hast schon gesagt, dein Vater hat das vor 40 Jahren gegründet oder über 40 Jahren. Also dann ist dein Bruder, glaube ich, mit eingestiegen und du bist ein bisschen später mit eingestiegen,
genau,
ne? In das Familienbusiness.
Ja.
Wie, jetzt sind wir so ein bisschen in der Nachfolge. Wie ist denn das so, wenn man, also ich meine, du hast als Kind schon viel vom Familienunternehmen mitbekommen. Aber wie ist das dann, sich zu entscheiden, auch da wirklich den Job draus zu machen und da jetzt einzusteigen und ja, und dort mitzuarbeiten?
Das ist natürlich ein langer Prozess. Es gibt, glaube ich, nicht so den einen Punkt, wo ich sagen könnte, okay, ich habe mir jetzt eine große Pro- und Kontraliste gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ja, ich mach's. Für mich war es relativ früh klar, weil es mich total interessiert und weil ich auch gesehen habe, was für eine Freiheit man damit irgendwie hat, auch mit selber entscheiden zu können, was mache ich mit meiner Zeit und wie will ich so ein Unternehmen entwickeln. Ich habe auch Praktika in großen Konzernen gemacht und da ist es halt, ja, da bist du, ob du jetzt da bist oder nicht, gerade als Praktikant ist jetzt eher mal zweitrangig, das läuft trotzdem alles weiter und das fand ich am Ende des Tages, ja, ein bisschen frustrierend auf eine lange Sicht und deswegen habe ich dann auch gesagt, hey, doch, ich habe total Bock mitzugestalten und wirklich da Gas zu geben und dann auch ins Familienunternehmen mit einzusteigen. Mein Bruder war eben früher dran, der war 8 Jahre, glaube ich, vor mir im Unternehmen und wir verstehen uns super und deswegen ist mir die Entscheidung echt leicht gefallen und auch unser Papa ist da wirklich ein großes Vorbild, weil er nicht sagt, hey, ich mache das jetzt hier schon immer, ich sag, was, wo es lang geht, sondern er sagt auch, ja, ihr müsst die großen Entscheidungen treffen, wenn es nicht hinhaut, müsst ihr quasi die Suppe auslöffeln, aber ich störe euch mit Rat und Tat immer zur Seite und das ist ein sehr gutes Miteinander, was wir da gefunden haben, was total schön ist.
Ich überlege immer, ob ich das mit meinem Bruder auch machen wollen würde. Das ist wahrscheinlich auch die Antwort, die du ganz bestimmt häufiger mal bekommst. So, oh, weiß ich nicht, ob ich das mit in meiner Familie auch machen würde. Aber ich glaube, man wächst ja auch wirklich da rein, wie du ja gesagt hast. Ne? Man ist halt von klein auf irgendwie mit dabei, sieht seine eigenen Eltern da in dem eigenen Business arbeiten und dann entscheidet man irgendwie, ja, ich möchte den Weg gehen oder eben nicht. Mit dieser Übernahme des Unternehmens und der Nachfolge im Unternehmen, da sind ja sicherlich auch Dinge da, also du hast eben gesagt, euer Vater ist super als Ratgeber und steht euch mit Tat und Rat immer zur Seite. Aber wie macht ihr das Unternehmen zu eurem Unternehmen? Oder ist das gar nicht so ein großer Schritt? Stelle ich mir das einfach nur zu groß vor? Passt das schon so, in wie man das Unternehmen auch in die Zukunft führt? Jetzt hast du gerade gesagt, also das mit der Mode macht ihr nicht mehr. Windsurfing-Bereich, die Surfbretter baut ihr auch nicht mehr. Jetzt ist die Automobilbranche Anfang 2025 immer noch in der Krise. Das ist ja sicherlich auch ein Thema, was ihr mit bedenkt, wenn es um euer Geschäftsmodell geht. Aber wie gestaltet ihr jetzt euer Unternehmen, was ihr jetzt von eurem Vater übernommen habt, auf eure Weise? Gibt es da irgendetwas, was ihr damit einbringt?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein langer Prozess. Also unser Papa ist auch nach wie vor voll mit dabei. Also es ist nicht so, dass er jetzt nur noch quasi uns da berät. Aber das geht auf der einen Seite, glaube ich, ganz natürlich, weil jeder seinen eigenen Stil hat und jeder seine eigene Art hat und das überträgt sich natürlich auf ein kleines Unternehmen, wie wir es sind, relativ schnell, sage ich mal. Aber es ist natürlich auch so, dass wir ganz gezielt uns zusammensetzen und sagen, hey, wo wollen wir denn hin in der Zukunft? Wo soll das Unternehmen irgendwann mal stehen? Was wollen wir damit erreichen und wie wollen wir das erreichen? Und das sind dann natürlich auch ganz klar mit den Ideen von meinem Bruder und mir, wie wir dann das Unternehmen für die Zukunft fit machen und gestalten wollen.
Habt ihr euch in Aufgabenbereiche aufgeteilt, dass ihr da irgendwie euch klar abgrenzt, wer was macht? Oder ist das wirklich tatsächlich eher so ein gemeinschaftliche?
Ja, das ist gerade ganz neu. Also wir hatten eigentlich immer, hat jeder alles gemacht, was wir aber dann irgendwann gemerkt haben, das funktioniert nicht mehr so gut. Wir entwachsen auch den Strukturen irgendwie ein bisschen. Und deswegen sind wir jetzt gerade, haben wir uns das jetzt mal gemeinsam festgelegt und sind jetzt gerade dabei, das umzusetzen. Das ist natürlich ein bisschen eine Transition Time, die es da braucht, bis das wirklich, wirklich hinhaut. Und da sind wir aber gerade auf einem sehr guten Weg und das auch ein bisschen besser zu strukturieren für uns.
Ihr habt ja auch noch ein paar Standorte außerhalb von Deutschland.
Ein Produktionsstandort, also wo wir Großserien produzieren in China. Das war quasi unsere älteste Produktionsstätte für große Serienproduktionen. Da waren wir schon recht früh, auch in dem Modebereich schon haben wir dort produziert und kennen deswegen dort auch die Fabriken, mit denen wir eben schon ganz, ganz lang zusammenarbeiten und haben dort auch sehr gute Partner. Ohne die geht's natürlich nicht. Wir haben noch einen eigenen Standort in Rumänien, wo wir früher mal angefangen haben mit nur Instandhaltung von unseren Produkten, weil um den Lebenszyklus einfach zu verlängern, bieten wir auch die Maintenance, die Instandhaltung an, dass man jetzt ein Produkt, wo mal irgendwie ein Reißverschluss kaputt ist, nicht wegschmeißen muss und neu kaufen, sondern man kann diesen Reißverschluss reparieren und das ist deutlich mit deutlich weniger Ressourcen zu tun als eine Neuproduktion. Das und so. Das haben wir hauptsächlich am Anfang gemacht in Rumänien, als wir den Standort aufgebaut haben. Inzwischen können wir da aber auch so bis mittelgroße Serien produzieren. Und dann haben wir noch einen Standort in Mexiko, wo wir eben auch eine Produktion haben.
Das heißt, das entsteht, also ihr designt diese Verpackung, diese wiederverwertbare Verpackung zusammen mit den Automobilherstellern oder mit den Zulieferern dann?
Genau, mit beiden. Mit beiden, also das ist in so ein Dreigestirn.
Und das ist dann immer ein Projekt quasi. Also ihr müsst das immer wieder neu entwerfen. Wenn es Änderungen gibt, passt ihr das entsprechend wieder an oder?
Richtig, jede Baureihe, also jetzt sagen wir mal, ein Modell 3 BMW wird ungefähr 7 Jahre gebaut und für diese 7 Jahre ist dann unsere Verpackung auch und das nächste Modell 3er BMW, also nach 3,5 Jahren gibt es ungefähr so ein Facelift, das ist aber eigentlich nur äußerlich ein bisschen was anderes. Die Struktur des Autos bleibt da gleich. Nach 7 Jahren kommt dann ein neues Modell und dafür müssen wir dann wieder quasi eine neue Verpackung entwerfen, zusammen mit dem Automobilhersteller und dem Zulieferer. dass es sowohl für die Prozesse des Zulieferers passt, als auch für die Prozesse des Automobilherstellers.
Dann ist ja die Verpackung, also das Design der Verpackung ja auch wirklich immer wieder ein neuer Schritt. Und also natürlich sind Elemente immer ähnlich wahrscheinlich, aber es muss immer angepasst werden auf die Anforderungen des Teils, was man da eben verpacken möchte. Ne?
Ja, genau richtig.
Okay, ja, sehr spannend. Wie seid ihr von der Textilverarbeitung dann in die Verpackung gekommen? Also wie ist der Schritt dann passiert? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was erzählen.
Also die ersten Verpackungen, die wir wahrscheinlich gemacht haben, waren diese Boardbags schon ganz am Anfang. Und unser Papa war eigentlich Maschinenbauingenieur, der hatte in der Luftfahrt gearbeitet und hatte deswegen ganz viel schon mit Metallverarbeitung zu tun, kennt sich da eben sehr gut aus und hat dann über den Windsurfbau und das ganze Zubehör auch vom Windsurfen, da ist ganz viel Kunststoff mit dabei und deswegen hat er sich da viel von der Kunststofftechnik und Verarbeitungstechnik von Kunststoff angeeignet und dann eben über die Mode, die wir eben zum Teil am Anfang haben wir das alles selber genäht und haben da auch hier in Deutschland das produziert. Das war dann ab einer gewissen Größenordnung einfach nicht mehr darstellbar. Da hat er eben auch die Textiltechnik, war dann viel Know-how bei uns. Und irgendwann kam dann ein befreundeter Unternehmer, der so Kollektionen für andere Firmen hergestellt hat, oder der hatte so eine Werbeagentur eigentlich, die so Kollektionen für andere Firmen hergestellt hat oder beziehungsweise geplant hatte er. Und da ging es darum, ein Golfbag zu bauen, was sich irgendein Designer mal überlegt hatte, ohne zu schauen, wie kann ich das tatsächlich mal herstellen. Und das war eben die Verbindung aus Metall, Kunststoff und Textil, was eben relativ schwierig war. Mein Papa war damals in der Windsurf-Szene sehr bekannt als jemand, der für alles eine Lösung gefunden hat. Und dieser befreundete Unternehmer mit der Werbeagentur, der kam eben auch aus diesem Windsurf-Bereich. Und der ist dann irgendwann gekommen und hat gesagt, also ich finde niemanden, der dieses Golfbag herstellen kann. Wenn, dann kannst du das. Du hast diese drei Sachen, kannst du und du findest für alles eine Lösung ungefähr. Und dann war, und das war schon immer die Einstellung auch von ihm, ja okay, wir probieren es halt mal. Wir schauen, ob es funktioniert und wenn es funktioniert, ist gut und wenn nicht, dann funktioniert es nicht. Und er hat es hingebracht, er hat es geschafft und dann sind wir so da hingekommen. Dann haben wir eben, das war ein Golfbag für BMW, diese M-Style Lifestyle Kollektion und da gab es dann eben auch so Reisetaschen und sowas dazu. Und das war dann unser erster Link, eigentlich gar nicht über eine industrielle Verpackung, sondern über so ein Lifestyle-Produkt zur Automobilindustrie. Und die haben dann gesehen, dass wir solche Taschen herstellen können und dass wir einfach auch gute Lösungen finden für Probleme, die es einfach gibt. Und dann haben die gesagt, hey, wir haben hier noch so eine andere Anwendung, wo wir eigentlich eine Tasche bräuchten. Weil unser Prozess heute einfach nicht gut funktioniert, wenn ein Kabelbaum in einer riesen Plastiktüte und einem Karton ankommt. Und so sind wir dann an die Automobilindustrie hingekommen. Und auch da wieder haben die uns angesprochen, haben gesagt, hey, wir haben hier ein Problem. Und dann war auch wieder die Einstellung, ja, okay, wir probieren es halt mal. Wir schauen, finden wir eine Lösung, finden wir eine gute Lösung und funktioniert es. Und das hat funktioniert und genau so sind wir da quasi reingerutscht oder reingefahren in die Automobilindustrie.
Ja, manchmal sehr erstaunlich, von was Unternehmen kommen oder von der ersten Idee, wenn man etwas gründet, bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann, ich meine, Gewinn bringt, war es ja wahrscheinlich vorher auch schon, aber wie sich das einfach über die Zeit verändern kann, so ein Businessmodell von einem Unternehmen. Das ist ja auch so ein bisschen, weshalb ich auf dich gekommen bin, weil das ist ja auch das, womit die Startups häufig hadern. Die legen mit irgendwas los, haben eine Idee, laufen damit an den Markt, merken, oh, funktioniert nicht. Gehen wieder zurück, entwickeln was Neues und versuchen das dann wieder am Markt. Und das, was wir vielleicht im Kleinen machen, habt ihr eben im Großen schon mal komplett durchgezogen und seid da, ja, habt wirklich mal kompletten Branchenswitch gemacht.
Genau, aber wir haben es ja nicht im Großen angefangen. Wir haben es auch im ganz Kleinen angefangen und haben geschaut, okay, geht es? Und dann sind wir den nächsten Schritt gegangen. Okay, das funktioniert und das funktioniert und das funktioniert. Und so entwickelt sich dann halt irgendwann ein neues Geschäftsmodell. Das ist nicht auf dem Reißbrett geplant und gesagt, okay, wir machen jetzt das und gehen, investieren da jetzt riesig, sondern es war immer mit den Möglichkeiten, die wir hatten, uns da einen Schritt in die Richtung entwickelt und in die Richtung entwickelt. Und es gab noch 20 andere Projekte, aus denen da nichts geworden ist. Also man muss schon auch auf viele Züge aufspringen und mal eine Zeit lang mitfahren, um zu schauen, passt's oder passt's nicht. Und genau, bis man dann einen hat, der wirklich, wirklich gut funktioniert und wo man dann auch mehr machen kann.
Wie hilfreich waren dann die Partner im Ausland?
Sehr hilfreich, weil die uns auch über den ganzen Weg, also gerade unsere Produktion in China, die uns eben über den ganzen Weg hinweg begleitet hat. Unsere anderen Standorte haben wir dann erst aufgebaut, als wir dann wirklich in der Verpackungs- und Automobilindustrie waren. Das heißt, die kennen uns quasi nur so. Aber klar, ohne die richtigen Partner geht's nicht. Das ist auch ein ganz klares Learning, was da drin steckt. Also wir haben eine andere Sache ausprobiert, wo wir mal überlegt hatten, so größere Maschinen zu bauen, weil es einfach eine Anforderung war vom Kunden. Es war auch was für den Kabelbaum. Und wir haben das gemacht, wir haben das entwickelt, wir haben das auch gebaut und haben das durchgezogen. Haben dann aber danach gesagt, okay, das ist nicht unsere Spezialität, das können andere mit weniger Aufwand günstiger machen. Und haben dann gesagt, okay, dabei belassen wir es und wir gehen nicht weiter in die Richtung. Also das gibt's schon auch.
An eurem Standort hier in Dachau, macht ihr da die Prototypenentwicklung oder was?
Genau. Wir machen hier bei uns die ganze Kundenbetreuung und die Prototypenentwicklung. Wir haben hier eine kleine Produktion, wo wir alles auch machen können. Wir haben alle Maschinen quasi einmal hier auch in Dachau und begleiten hier den Kunden und gehen damit eben durch diese ganze Entwicklungsphase. Und wenn es dann eben in die Produktionsphase geht, dann machen wir das an unseren anderen Standorten.
Wir haben uns ja kennengelernt über die Fachkräfteinitiative, auch genau, hier im Gründwerk. Wieder ein ganz anderes Thema. Aber das ist ja auch das Spannende, was hier eben im Gründwerk passiert, dass immer wieder andere Menschen reinkommen. Deshalb haben wir auch den Podcast gestartet und haben mal gesagt, ey, das wäre so toll, wenn wir mit allen mal sprechen könnten, die hier so reinkommen und bei uns eine Fußspur hinterlassen. Bei der Fachkräfteinitiative haben wir uns ja deshalb gefunden, weil wir gesagt haben, Fachkräftemangel ist ein allgemein gängiges Problem, nicht nur hier im Landkreis, sondern überall. Aber hier im Landkreis können wir uns vielleicht zusammentun mit ein paar Unternehmen und gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Und da bist du ja auch immer voll mit dabei, wenn wir überlegen, was wir alles machen können, um unsere Mitarbeiter zu binden oder eben auch neue Mitarbeiter zu finden. Und das ist ja auch ein ganz spannendes Projekt, was wir da zusammen auf die Beine stellen. Und da hoffe ich, dass wir dann bald auch noch mal ein bisschen mehr berichten können darüber, was es als Angebot gibt. Wir haben ja schon ein paar Veranstaltungen auch dazu gemacht, aber ich glaube, da gibt es einfach so viele tolle Partner, die da ihre Ideen mit reinwerfen und das Ganze sehr spannend gestalten. Das können wir, glaube ich, zu einer kleinen Perle entwickeln hier im Landkreis.
Das ist unser Ziel. Ich glaube auch, da ist ganz viel, viel Potenzial drin, auf jeden Fall.
Quirin, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ganz toll, dass du deine tollen Erfahrungen geteilt hast aus eurem Familienunternehmen und wie spannend das ist, wenn sich so ein Businessmodell wirklich mal komplett verändert oder mehrfach verändert oder vielleicht sogar in einer Spirale immer mal wieder verändert. Ich bin sehr gespannt, was mit Lipsticks noch so alles passiert in der Zukunft und ja, bin ganz begeistert, dass du heute da warst. Vielen Dank dir.
Perfekt, vielen, vielen Dank dir.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.